Eine andere Möglichkeit zum Beispiel gibt, sind diverse Bücher, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Da gibt es ein paar auch zu erwähnen. Da gibt es ein sehr schönes in Kooperation mit dem Fliegermagazin Aufsteigen zum Instrumentenflug. Da gibt es eine Kompakt- und eine Intensivversion. Dann gibt es auch aus dieser klassischen Motorflug-Kompakt-Reihe, die vielleicht der eine oder andere, gibt es auch ein IFA-Kompakt-Buch.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Moin, hallo, herzlich willkommen zur letzten Folge in unserer Staffel IFA Fliegen mit Theo und damit herzlich willkommen zur letzten Folge, lieber Theo.
Hallo Fritz.
Ich bin schon wieder alleine, denn Johann muss schon wieder arbeiten. Die Vorweihnachtszeit, die fordert ihren Tribut. Wir haben in den letzten 4 Folgen ja über die tollen Seiten des IFA-Fliegens gesprochen. In der letzten Folge haben wir einen Unfall der BFU in Bonn-Hangela von vor 3 Jahren besprochen. Und in dieser heutigen letzten Folge geht es darum, einfach nochmal mit Theo anzusprechen, welche Anforderungen an die Flugausbildung gestellt werden, welche Fähigkeiten und Kenntnisse sicheres IFA-Fliegen erfordern, Empfehlungen für regelmäßige Trainings und dann auch nochmal so den ein oder anderen Tipp von Theo für eventuell angehende IFA-Piloten. In diesem Sinne starten wir sofort rein, lieber Theo. Ich möchte gerne von dir wissen, welche spezifischen Anforderungen müssen denn angehende IFA-Piloten erfüllen, um die Lizenz zu erhalten?
Ja, also die Frage ist natürlich beim IFA-Fliegen viel relevanter als beim VFA-Fliegen, denn wenn ich IFA fliege, dann bewege ich mich, was die Lizenzverlängerung oder den Lizenzerhalt angeht, wieder eher so in dieser Berufsfliegerei, wo jährliche Checkflüge ganz normal sind. Das heißt, wenn ich mein IFA-Rating erwerbe, dann gehe ich weg von dem klassischen, ich mache alle 2 Jahre meinen Übungsflug mit Fluglehrer, der ja seit einigen Änderungen in Part FCL durchaus auch, ich sag mal, satisfactory sein muss, aber das ist eben keine Prüfung. Der IFA Proficiency Check, also der IFA PC, wie wir sagen, der ist allerdings eine klassische Prüfung. Das heißt, das wird ganz regulär mit Prüfungsprotokoll und mit Examiner geflogen und den kann man natürlich auch nicht bestehen. Das heißt, das IFA-Rating, das ist nicht so wie das Single-Engine-Piston-Land, was, wenn man sich so ein bisschen, ich sag mal, nicht mogelt, aber wenn man sich so ein bisschen durchfliegt mit gerade dem Minimum an Stunden und dann vielleicht auch noch einen netten Fluglehrer hat, der ein bisschen mit einem übt und dann kommt man so über die Runden. Das ist beim IFA-Fliegen nicht mehr so einfach, weil man eben wirklich jedes Jahr aufs Neue beweisen muss, dass man eben all diese Verfahren, An- und Abflugverfahren, Strecken, En-Route-Verfahren, Holdings und so weiter und so fort, was dazu gehört, das muss man halt einmal im Jahr demonstrieren. Kleine Ausnahme und damit nochmal zurück zum Bill. Beim Basic Instrument Rating hat der EASA was Tolles gemacht, also was Tolles zumindest für die Piloten, die vielleicht nicht so viel IFA fliegen oder vielleicht auch gerade in den ersten Jahren ganz dankbar sind, wenn sie eben nicht jedes Jahr zum PC müssen, sondern nur jedes zweite. Denn beim BIR kann jeder erste Proficiency-Check eben nicht ein solcher sein, sondern ein Übungsflug mit Fluglehrer. Das heißt, ich kann mir einen Instrument Rating Instructor oder einen Flight Instructor für Instrument Rating nehmen, kann mit dem eine Stunde durch die Gegend fliegen, mache dann in der Zeit vor der Verlängerung noch mindestens 6 Stunden Pick-IFA und fliege auch noch 3 Approaches und dann habe ich quasi meine Verlängerung um ein Jahr auch wieder im Kasten. Aber wie gesagt, das geht nur jedes zweite Jahr, sprich nach Lizenzerhalt im Jahr danach kann ich das machen und dann brauche ich wieder einen IFA Proficiency Check, dann kann ich wieder mit dem Übungsflug verlängern und dann brauche ich wieder einen Proficiency Check und so weiter und so fort.
Okay, gibt es denn bestimmte Flugstunden bzw. Simulatoranforderungen, die für die Aufrechterhaltung angerechnet werden oder die auch erfüllt werden müssen, dass ich einfach current bleibe?
Also fürs Current Bleiben an sich gibt es beim IFA-Rating keine Anforderungen. Das IFA-Rating ist ein Jahr gültig und wird dann nach einem Jahr mit dem Proficiency-Check verlängert. Es gibt durchaus Möglichkeiten, das IFA-Rating auch auf einem Simulator zu verlängern, ist aber, glaube ich, jetzt hier in, ich sag mal, unserer Hörerschaft wo die meisten Single-Engine-Pisten fliegen, im seltensten Fall ein Thema, sondern hier wird das im Regelfall auf dem Simulator stattfinden, auf dem eigenen Flugzeug oder auf dem Vereinsflugzeug stattfinden, so rum, und eben nicht im Sim. Es gibt aber keine Anforderung, dass man eine bestimmte Stundenanzahl fliegen muss oder eine bestimmte Anzahl, auch sogar an Simulatorstunden, das nicht. Außer man macht eben diese Verlängerung des Basic Instrument Ratings, wie ich es gerade vorher gesagt habe, über diesen Trainingsflug, dann 6 Stunden Pick, 3 Instrument Approaches. Aber abgesehen davon, wenn ich mich entscheide, es über einen Proficiency-Check zu machen, dann brauche ich wirklich nur diesen und dann bin ich wieder für ein Jahr fit. Und das Schöne ist, ich kann zum Beispiel auch, wenn ich diesen Proficiency-Check mache mit dem Examiner, da kann ich gleichzeitig auch mein Single-Engine-Piston-Rating verlängern. Das heißt, ich spare mir dann auch nochmal für Single-Engine-Piston-Rating den einstündigen Übungsflug. Da kann man quasi dann so 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Okay, welche Fähigkeiten sind denn für mich als IFA-Pilot wichtig und Kenntnisse, dass ich einfach auch sicher IFA fliegen kann?
Wir hatten ja anfangs, glaube ich, in der ersten Folge schon mal darüber gesprochen, dass das IFA-Fliegen heißt, eben viel mehr nach Zahlen zu fliegen, viel präziser zu fliegen, nach Procedures zu fliegen. Und ich habe das jetzt auch gerade wieder, ich habe hier im Verein einen Theorieabend gemacht und auch mal festgestellt, dass eben ganz viele Piloten, die aus rein nach IFA fliegen, ja, die fliegen so ein bisschen nach dem Hosenboden. Ja, und man kann natürlich auch viele von unseren Flugzeugen auch sehr gut so fliegen, gerade eben dann VFA. Das ist beim IFA-Fliegen eben nicht mehr der Fall. Das heißt, dieses Fliegen, dieses präzise Fliegen, das erfordert Übung. Das ist genauso wie auch grundsätzlich das Fliegen ja immer Übung erfordert. Wir sehen das ja auch, wenn man mal 3 Monate nicht geflogen ist, wie rusty man sich dann manchmal fühlt, wenn man wieder einsteigt. Das ist beim IFA-Fliegen, ist meine Erfahrung, noch viel relevanter. Ja, also ich bin noch schneller rusty beim IFA-Fliegen, als ich das beim VFA-Fliegen bin. Das heißt, wenn ich ein IFA-Rating mache, auch wenn es ein Jahr gültig ist, kann ich jedem IFA-Pilot nur ans Herz legen oder jedem, der es werden möchte, sich im Kopf schon mal darauf vorzubereiten, hier wirklich regelmäßig auch IFA zu fliegen, regelmäßig auch Approaches zu fliegen, regelmäßig auch mein Holding zu fliegen, damit eben dieses Wissen, was ich dann auch für den Proficiency-Check brauche und oder brauche, wenn es drauf ankommt, dass ich das wirklich auch abrufbar habe und dass beispielsweise ja ein Holding-Entry oder eben vielleicht auch mal ein VOR-Approach, weil die ganze moderne Technik nicht verfügbar ist oder in Wartung ist oder wie auch immer, dass der eben genauso sitzt wie jeder andere Approach auch, unabhängig davon, ob es jetzt 1 Monat nach meinem letzten PC ist oder 1 Monat vor dem nächsten PC.
Das ist schön, dass du das gerade ansprichst, dieses in Übung bleiben, Holding-Pattern zu trainieren. Gibt es denn in diesem Bereich Trainingsprogramme bzw. Schulungen für IFA-Piloten, um diese Fähigkeiten aufrechtzuerhalten und auch zu verbessern?
Also grundsätzlich ist mir jetzt kein, ich sag mal, Riesenprogramm bekannt, wo man das tun kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann natürlich erstmal selber fliegen gehen. Also ich klassischerweise, wenn ich aus dem Fenster gucke, Samstagmorgen, und ich habe so, ich sag mal, Wolken in 2000 Fuß zum Beispiel, einen stabilen Stratus, positive Temperaturen und ich habe Lust, ein bisschen IFA zu trainieren, dann ist das perfekte Wetter. Ja, dann komme ich nämlich im Regelfall in IMC auch wirklich. Ja, ich kann einfach ein bisschen trainieren. Ich kann auch vorher die Flugsicherung anrufen, den Wachleiter an meinem zuständigen Flugplatz kann einfach mal absprechen, hey, ich würde gerne so und so viele Approaches machen. Ich würde gerne auch mal einen VOR-Approach machen ich würde gerne auch mal ein Holding fliegen. Und dann sagen die mir, ja, vielleicht besser nicht um 1, weil da kommen gleich 10 Ryanairs, sondern mach mal um 4, da haben wir 2 Stunden wenig Verkehr und dann hat man quasi sein Trainingszeitfenster. Das kann ich machen. Ich kann mir natürlich aber auch einen Freelance Instrument Rating Instructor suchen, der einfach mit mir mal einen Übungsflug macht oder der mit mir einfach mal so eine rusty IFR Session fliegt. Dem kann ich ja ganz genau sagen, VOR-Approach bin ich jetzt lange nicht mehr geflogen, DMI-Arc, oh, ewig nicht mehr, oder NDB-Approach beispielsweise. Ich kann aber natürlich auch zu einer Flugschule gehen, die fürs IFR-Rating ausbildet und die entsprechenden Lehrer hat und kann auch sagen, hey, Jungs, ich brauche mal, oder Mädels, ich brauche mal hier wirklich jetzt 5 Stunden intensiv IFR-Training, weil mein Checkflug ist in 2 Wochen oder mein PC ist in 2 Wochen und ich muss da jetzt nochmal auffrischen. Ja.
Gab es denn während deiner Ausbildung für dich persönlich Herausforderungen, dass du gesagt hast, oh, ja, war schwierig? Und was hast du daraus vielleicht mitgenommen, was du vielleicht angehenden IFA-Piloten mitgeben magst?
Also ich glaube, dass die Möglichkeit, einen, und ich sage explizit einen Simulator, nicht welchen, in der IFA-Ausbildung einzusetzen, ist was mir extrem geholfen hat. Weil ich sag mal, gerade beispielsweise dieses ganze Thema Holding Entries oder auch Approaches fliegen, also sprich das Umgehen mit den wirklich zahlenbasierten Teilen der IFA-Ausbildung, ja, Standard Rate Turn, Bank Angle im Kopf berechnen und so weiter und so fort, im Holding mit Time, mit Stoppuhr, das sind alles Sachen, da kann ich mir ein gewisses Base-Level aneignen, sehr einfach auch im Simulator. Und das muss gar kein FMPT2 sein, das kann auch schon X-Plane sein, wo ich mit einem Instructor beispielsweise oder ja vielleicht sogar auch selbst dann erstmal anfange mit den Basics. Und ich glaube, das ist was, wo auch eine Möglichkeit besteht, ich sag mal jetzt, es geht ja nicht immer nur ums Geld sparen, aber wo man grundsätzlich Geld vielleicht auch sinnvoller investieren kann, indem man am Anfang statt auf dem eigenen Flugzeug immer wieder teuer vom Neuen probiert, eben diese Simulator-Experience hat, wo man auf den Knopf drückt, Reset, nochmal fliegen, ja. Und gerade eben mit den modularen Wegen, also dem kompetenzbasierten Weg und dem Basic Instrument Rating, gibt es ja auch von Seiten EASA jetzt mehr Möglichkeiten, ja, dass man das eben, ich will nicht sagen, in die Ausbildung einbaut, aber zumindest auch vorgelagert zur Ausbildung durchführt oder eben ja sogar auf einem richtigen FMPT2 als Teil der Ausbildung macht.
Was gibt's denn oder was gab es denn bei dir so für wichtige Lektionen, die du in deiner Zeit als IFA-Pilot gelernt hast, die du gerne weitergeben möchtest? Gab es da so ein Aha-Erlebnis mal?
Aha-Erlebnis vielleicht nicht, aber was ich schon mal anfangs oder in einer anderen Folge gesagt habe, ich glaube, es ist nochmal ganz interessant, sich zu überlegen, was ist hier mein Ziel mit meinem IFA-Rating. Ja, also ich finde zum Beispiel extrem sinnvoll, sich bei der IFA-Ausbildung zu überlegen, was will ich mit dem Rating später machen. Ja, also wenn ich weiß, ich mache das jetzt und danach geht es weiter mit CPL, ATPL etc., dann brauche ich sicherlich andere Voraussetzungen und auch habe eine andere Ambition und auch einen anderen Rahmen, in dem ich mich bewege. Wohingegen, wenn ich jetzt sage, ich fliege mit meiner Single-Engine-Piston, mit meiner 172er Cessna oder Cirrus, bewege ich mich ja in einem anderen Rahmen, systemtechnisch in einem anderen Rahmen. Ich werde bei anderen Bedingungen fliegen. Ich mache nicht Charterverkehr für Passagiere gegen Geld. Ich mache das für mich privat. Und dann kann ich mir zum Beispiel überlegen, ob bestimmte Teile, also ich, klassischerweise beispielsweise die Frage, baue ich mir ein NDB nochmal ein oder nicht? Ja, würde ich mir nicht mehr einbauen? Würde ich vielleicht sogar eher ausbauen? Ich habe es ausgebaut bei mir. Kann man zum Beispiel dieses ganze Kapitel NDB-Approaches vielleicht sogar aus der Ausbildung und auch aus dem eigenen Fliegen später streichen? Ja, damit will ich nicht sagen, dass das jetzt der richtige Weg für jeden ist, aber ich würde durchaus praxisbezogen prüfen, was für mich wichtig ist, welche Art von Schule ich auch wähle. Ja, also ich habe zum Beispiel IFA-Fliegen gelernt, eher praxisbezogen mit einem sehr praxisorientierten Fluglehrer, wo zum Beispiel viel auch über, ich sag mal, Faustformeln gemacht worden ist, über, ich sag mal, so Eselsbrücken und ähnliches, wo vielleicht in der klassischen Airline-Schmiede gesagt werden würde, nee, das musst du auf den Grad genau ausrechnen, in der Praxis, in der SEP-Fliegerei vielleicht ausreichend ist, wenn man so eine Daumenregel hat und man legt den Daumen aufs HSI und dann weiß man, was der Holding-Entry sein wird, ja. Also, ich glaube, das ist so eine Empfehlung, die ich vielleicht mitgeben würde.
Wir haben es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, das sind jetzt so Eselsbrücken, die man sich bauen kann. Gibt es denn Strategien und Techniken, um sich effektiv mit diesen Herausforderungen des IFA-Fliegens noch intensiver auseinanderzusetzen, beziehungsweise mit denen umgehen zu lernen?
Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich da, ich sag mal, weiterzubilden. Eine Möglichkeit ist dieser Podcast. Eine andere Möglichkeit zum Beispiel sind diverse Bücher, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Da gibt es ein paar auch zu erwähnen. Da gibt es ein sehr schönes in Kooperation mit dem Fliegermagazin Aufsteigen zum Instrumentenflug. Da gibt eine Kompakt- und eine Intensivversion. Dann gibt es auch aus dieser klassischen Motorflug-Kompakt-Reihe, die vielleicht der eine oder andere, gibt es auch ein IFA-Kompakt-Buch. Und jetzt auch ganz interessant, gibt es von einem befreundeten Piloten im Rahmen vom Pilot- und Flugzeugforum veröffentlicht worden ist, eine IFA-Fibel, also ein sehr, wirklich sehr kleines, sehr dünnes, praxisbezogenes Heftchen, wo man nochmal auch als erfahrener IFR-Pilot das ein oder andere lernen kann. Das sind zum Beispiel Möglichkeiten, ja, wie ich mich vorbereiten kann, wie ich mich einstellen kann, wie ich mich auch weiterbilden kann. Und beispielsweise aber auch, muss jeder für sich beurteilen, ob das sinnvoll ist, beispielsweise Seminare zu verschiedenen Themen machen. Ja, es gibt regelmäßig Flugwetterseminare zum IFR-Fliegen. Es gibt von den diversen EFB-Herstellern immer mal wieder Webinare, gerade im Winter. ForeFlight macht das zum Beispiel, der Wolfgang Österreich ist da sehr aktiv in der deutschen Community, oder bis hin zu eben sogenannten Single Pilot Crew Resource Management Seminaren, SRM oder CRM Single Pilot, die man buchen kann, remote wie in Person. Also kurzum, man kann, glaube ich, sehr, sehr viel machen, um Kenntnisse sowohl zu erlangen, als auch aber später aufzufrischen. Ich persönlich glaube, dass so ein regelmäßiger Refresh wichtig ist, ja, auch Part FCL und Part NCO ändern sich regelmäßig, aber nichtsdestotrotz für mich immer am meisten Spaß und auch am meisten Lerneffekt ist, entweder selber fliegen zu gehen, IFR selber mal Approaches zu fliegen oder eben einfach mal den befreundeten Instrument Rating Instructor mit reinzusetzen und zu sagen, hey, ich würde gerne heute mal was fliegen, was ich sonst nicht fliege. Gerade wer zum Beispiel aus dem Norden in Deutschland kommt, der kann vielleicht mal so einen Precision Approach Radar nutzen bei der Bundeswehr und kann sich mal so runtersprechen. Also kurzum, es gibt immer mal wieder Sachen, die man, glaube ich, oft im Alltag nicht macht und die aber helfen, den Horizont zu erweitern.
Du hast jetzt gerade schon viel angesprochen, Pilot und Flugzeug, dann kann man sich über Seminare weiterbilden. Gibt es denn generell so eine, ich nenne es jetzt mal ganz platt, so eine IFR-Community, in die man vielleicht reinrutschen kann, so ein Netzwerk, dass man sich da vielleicht noch persönlich austauscht?
Ja, also wir haben, ich würde ja nicht nur fürs IFR-Fliegen an sich, aber grundsätzlich, wir haben eine Telegram-Gruppe von verschiedenen Piloten in Europa, inzwischen weit über 100, die größtenteils Piloten sind, die auch IFR fliegen. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, also so ein Netzwerk, was sich einfach über die Zeit aufgebaut hat. Es gibt in Großbritannien, also in UK, ein Verein oder eine Community, die heißt PPLIR, die vielleicht der eine oder andere kennt. Die machen super Materialien, die haben eine Zeitschrift, die ist etwas angestaubt vielleicht, sozusagen. Aber das ist auf jeden Fall eine tolle Community, die auch für jedermann zugänglich ist. Also ich kann mich da anmelden, bezahle einen kleinen Mitgliedsbeitrag, der hilft dann, diese Publikationen und Kurse zu machen. Da kann ich mich super informieren. Und da gibt's ganz tolle Präsentationen über, ja, jeden Teil des IFR-Fliegens, ja.
Wir haben in der letzten Folge einen Unfall besprochen. Und ich würde jetzt gerne von dir mal wissen, wie können denn IFR-Piloten effektives Risikomanagement betreiben während des Fluges, um eben auch sicherheitsrelevante Entscheidungen sicher zu treffen?
Das ist natürlich eine sehr breite Frage. Ich denke, auch im Hinblick auf den Bericht, den wir besprochen haben, ich glaube, Situational Awareness wird gerade im Single-Pilot-Umfeld IFR viel, viel wichtiger, als es noch VFR der Fall ist. Also alle Informationsquellen nutzen, den Flug sauber vorzubereiten, die Tools zu nutzen, die mir zur Verfügung stellen. Wir haben über Hazard Advisor gesprochen, über die Möglichkeit, in meiner EFB-App den Flug in 3D beispielsweise mal abzufliegen. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch gucken, dass ich mir mein Cockpit oder mein Arbeitsplatz da in der Hinsicht, dass ich mir den entsprechend einrichte. Ja, das geht natürlich jetzt bei einem Vereinsflieger nicht so sehr wie beim eigenen Flugzeug, aber dass ich zum Beispiel gucke, dass ich mir im Verein einen Flugzeugcharter oder generell einen Flugzeugcharter, was beispielsweise über einen Autopilot verfügt, ja, also dass ich mir da den Kollegen habe, der mir hilft, mich auf dann die wesentlichen Themen des Briefings und der Durchführung des Fluges zu konzentrieren, der mir Arbeit abnimmt. Dann gibt's aber zum Beispiel auch vom Sebastian Golze, den vielleicht der eine oder andere kennt, ja, das Golze ADL, also ein Satellitenwetterempfänger fürs Cockpit, den gibt's portabel, so dass ich den auch in meinen gecharterten Flieger legen kann, als auch als Festeinbau. Ich habe den zum Beispiel auch bei mir und fast alle meine IFR-fliegenden Freunde haben so ein Gerät. Und der Sebastian hat da wirklich auch ein tolles Ökosystem drum gebaut. Hat auch immer wieder Gebrauchtgeräte. Also das ist eine sehr einfache Möglichkeit, dass ich mir auch zum Beispiel einfach Satellitenbilder, Radarbilder ins Cockpit hole, um beispielsweise dann auch bei der Flugplanung, ja, ich sag mal, strategisch besser entscheiden zu können. Man muss da aber auch wieder sagen, ja, solange ich da zum Beispiel ohne Wetterradar fliege, ist ein wirklich taktisches Fliegen weiterhin sehr schwierig. Ja? Also ich muss da auch wirklich gucken, quasi was für ein, ja, was habe ich nicht nur im Cockpit, sondern was habe ich quasi auch unter der Fläche oder an der Fläche im Sinne von, was kann mein Flugzeug eigentlich und wie wirkt sich das auch auf meine IFA-Fliegerei aus?
Das ist schön, dass du jetzt gerade beim technischen Aspekt bist. Ich würde nämlich gerne mal mit dir so versuchen, ein bisschen in die Glaskugel reinzugucken. Glaubst du denn, dass sich die Zukunft des IFA-Fliegens nochmal verändern wird und damit verbunden auch weitere Herausforderungen für IFA-Piloten entstehen werden?
Ja, also auf jeden Fall, also sowohl positiv wie als auch negativ. Ja. Also wir haben ja jetzt in den letzten Jahren diesen Schritt gemacht hin zu Performance-Based Navigation, GPS-basierte Navigation ganz generell. Wir bauen immer mehr klassische NDBs, aber auch VOR-Approaches ab. Ja. Wir haben Flugplätze, gut, ILS ist, glaube ich, gibt's immer noch genug, aber gerade an vielen neuen Flugplätzen, wo es neue Verfahren gibt, gibt es in der Regel nur GPS-gestützte Verfahren. Und gleichzeitig hat sich ja so ein bisschen unsere geostrategische Situation hier in Europa verändert. Wir haben immer mehr Vorfälle von GPS-Jamming beispielsweise. Also es gab jetzt vor kurzem, ich glaube es war in Lettland, nagel mich nicht drauf fest, auf jeden Fall in einem der baltischen Staaten einen Flugplatz, der war nicht mehr anfliegbar nach IFA, weil das einzige Anflugverfahren ein GPS-gestütztes Anflugverfahren war und durch das GPS-Jamming in der Grenzregion mit Russland, das Fliegen nach GPS innerhalb der Error-Toleranz nicht mehr möglich war und dann ein ganzer Flugplatz oder ein ganzes Verfahren nicht mehr zur Verfügung standen. Und da sehe ich schon Herausforderungen, gerade mit der Digitalisierung oder Technisierung der Cockpits und der Verfahren, dass wir da vielleicht auch an Grenzen kommen, die wir vor 15 Jahren vielleicht gar nicht bedacht haben, so auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, also das im negativen Sinne, und auf der anderen Seite aber auch die fortschreitende Technologisierung, also Golze ADL, noch vor vielen, vielen Jahren undenkbar. Ja, inzwischen kann ich mit Bluetooth-Headset und Garmin Connect oder Golze ADL telefonieren im Flugzeug, ja, ohne Handynetz und Wetterdaten empfangen. Und gleichzeitig aber auch Flugzeuge wie zum Beispiel die Bristel, die ja klassisch eigentlich aus der UL-Ecke kommt, inzwischen als Flugzeug verfügbar ist, was, ich bin mir gar nicht sicher, zur letzten Aero war es noch nicht der Fall, aber in absehbarer Zeit dann auch eine ja, IFA-Plattform ist. Also ich sehe schon, dass wir mehr Möglichkeiten kriegen, aber ja auch durchaus mit Herausforderungen konfrontiert sind.
Mal so von deiner Seite abschließende Gedanken oder auch Ratschläge für angehende IFA-Piloten, was würde dir so durch den Kopf schießen?
Also IFA fliegen oder diese Möglichkeit zu bekommen, nach IFA zu unterwegs zu sein, die war noch nie so einfach, wie sie Stand heute ist. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass die EASA in den letzten Jahren da wirklich hervorragende Schritte unternommen hat, um nicht nur eben die kompetenzbasierte Ausbildung zu fokussieren, wie schon mit dem CBIA, sondern das BIR platziert hat als was als, ich sag mal ja, EASA-compliant und eben nicht ICAO-compliant Lizenz eine viel, viel einfache Möglichkeit, eine viel, viel günstigere Möglichkeit ist, für viele, viele Piloten quasi diesen Level up zu machen. Wir haben da eine Chance aus meiner Sicht, ähnlich wie in den USA, viel, viel mehr Piloten nicht nur Zugang zum IFA-Fliegen zu ermöglichen, sondern auch Zugang zu einem sicheren, präziseren Fliegen zu ermöglichen. Und jeder, der vielleicht in den letzten Jahren überlegt hat, aber dann sich hat abschrecken lassen von den hohen Stundenanzahlen, der ATO-Ausbildung, den hohen Kosten, jetzt wirklich die IFA-Ausbildung anzufangen. Ganz, ganz viele Flugschulen und Vereine sind da auf dem richtigen Weg, finden Möglichkeiten, auch Vereinsflugzeugen die Basic Instrument Ausbildung zu machen oder sogar CBIA. Es war noch nie so einfach, es war noch nie so günstig. Und ich glaube, dass das was ist, was ich hoffe, auch in den Vereinen und Flugschulen ganz, ganz vehement kommuniziert wird zumindest, damit mehr Piloten diese Entscheidung treffen können, sagen können, ja, ich möchte mich in meinen Horizont erweitern, ich möchte IFA fliegen. Also ich glaube, ich kann wirklich jedem nur ans Herz legen, dieses Thema nicht mehr zu ignorieren und sich schlau zu machen, sich Informationen zu besorgen, Angebote einzuholen. Ich stehe auch gern zur Verfügung über euch, Fritz, und auch dich, den Johann, wenn da jemand Interesse hat, jemand Fragen hat, da nochmal auch zu unterstützen mit der einen oder anderen Empfehlung. Mich hat nach der letzten Folge jemand kontaktiert und gefragt, welches ist denn jetzt die perfekte ATO? dann habe ich gesagt, die perfekte ATO gibt es nicht, weil die hängt total davon ab, wo du wohnst, in welchem Lebensabschnitt du bist, welche Anforderungen du hast, welche Ziele du hast. Und ich kenne auch viele Instrument Rating Instructor, noch Freunde von mir, die auch zur Verfügung stehen in den diversen Regionen, die auch gerne Ansprechpartner sind. Also ich kann wirklich nur dazu motivieren, jetzt hier Gas zu geben und zu gucken, okay, wo kann ich vielleicht im nächsten Frühjahr mal anfangen, mal zu, vielleicht auch einen Schnupperflug zu machen. Ja? Also wo kann ich vielleicht mal IFA mitfliegen bei einem Vereinskollegen, bei einer Flugschule und kann mal quasi under the hood mal vielleicht sogar auch in VMC erstmal erfahren, was das heißt, IFA zu fliegen.
Das ist eigentlich ein wirklich ganz tolles Schlusswort. Also die Message war ja eigentlich der letzten vier Folgen. Leute, ihr müsst mehr IFA fliegen oder wir müssen eigentlich mehr IFA fliegen, ne? Um uns weiterzubilden.
Ja, vor allem auch das Tool IFA in der Tasche zu haben. Ich glaube, das ist, also es ist immer noch toll. Ich bin jetzt erst diese Woche Montag wieder VFA geflogen und es hat mir total Spaß gemacht. Ich glaube, ich würde sagen, ja, nicht nur, also nicht unbedingt mehr IFA fliegen, sondern es gibt ja diesen schönen Spruch, good pilot is always learning, ja, das zu nutzen, weil wann immer ich die Möglichkeit habe, IFA zu fliegen, habe ich ein weiteres Tool, du erinnerst dich an meinen Spruch aus der ersten Folge, ein weiteres Tool im Kasten quasi, was mir vielleicht hilft, eine Reise durchzuführen, die ich nicht hätte durchführen können sonst, oder das mir vielleicht hilft, in einer Situation, wo ich eigentlich gar nicht geplant habe, IFA zu fliegen, dann doch ein Pickup zu machen und doch IFA quasi so aus einer Schlechtwettersituation so zu entkommen unter Umständen. Also kurzum, es kann ja nicht nur vorausschauend helfen, es kann auch im Nachgang helfen und ich denke mir auch immer so als Pilot nochmal so ein Ziel zu haben und ich denke, da ist ja als PPLer ist man ja durchaus ein bisschen eingeschränkt, ja, was kann ich eigentlich noch machen? Ich kann auch Kunstflug machen, Nachtflug kann ich auch machen, aber so viel dann eigentlich dann doch gar nicht mehr. Vielleicht noch ein Seaplane-Rating, das kann ich aber kaum benutzen ohne Seaplane. Und dann ist doch das IFA-Fliegen, sofern man mit dem BIR die Möglichkeit, das auch günstig durchzuführen, ist doch eigentlich eine total tolle Möglichkeit, sein als nächstes Ziel für die fliegerische Karriere.
Lieber Theo, wir werden die Informationen wie immer unten in die Shownotes über dich reinsetzen. An dieser Stelle von mir erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du dir 5 Folgen Zeit genommen hast, uns hier wirklich ausführlichst Rede und Antwort zu stehen für das IFA-Fliegen, dass wir auch in der letzten Folge ein wirklich schwieriges Thema, einen Unfallbericht durchgesprochen haben. Ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen um diese Folge gedrückt, weil das war schwere Kost für mich persönlich, muss ich ehrlich zugeben, aber nichtsdestotrotz muss es ja auch angesprochen werden, weil klar, wo Sonne und Licht ist, ist natürlich auch Schatten und das ist nun mal auch eine Schattenseite. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir eine wunderschöne Vorweihnachtszeit mit der Familie, dann auch schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, many happy landings. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Aero nächstes Jahr.
Auf jeden Fall.
Dass wir einen schönen Kaffee zusammen trinken können. Ein Messekaffee, kein Landekaffee, ein Messekaffee. Und ich freue mich, wenn wir demnächst vielleicht dann doch nochmal auch ein anderes Podcast-Projekt nochmal auf die Beine stellen können.
Ja, Fritz, vielen Dank. Es war ja ein Experiment. Wir haben gesagt, wir probieren das mal, wie das funktioniert. Es gab tolles Feedback schon nach den ersten Folgen. Insofern hat mich das sehr gefreut. Da gerne machen wir nochmal die ein oder andere Ausgabe. Wir können beispielsweise auch nochmal zum Thema der Sprachprüfung, Sprachkompetenz was gemeinsam machen. Ist ja was mir sehr am Herzen liegt, da auch als Prüfer bis Level 6. Und ja, vielleicht sieht man den einen oder anderen Hörer auf der Aero auf einer der diversen Reisen und Ausbildungsdinge, die ich anbiete, oder in der Sprachprüfung.
Oder in der Sprachprüfung.
Insofern, ja, vielen Dank an dich und den Johann, dass ihr mich eingeladen habt.
Wir danken dir. Many happy landings, ihr da draußen. Bleibt gesund und munter, Blue Skies. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2025. Und wir werden uns dann auch im nächsten Jahr wieder fleißig bei euch melden.